Herzlich willkommen zu Cleocast. In diesem Podcast sprechen wir mit AutorInnen über ihre frisch erschienenen historischen Bücher. Ich bin Alexandra Binnenkade und forsche an der Universität Basel zur Geschichte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Heute treffe ich mich mit Jon Mathieu. Diesen Namen kennen viele HistorikerInnen, vor allem diejenigen, die sich für Berge und Bergregionen interessieren, aber natürlich nicht nur. Heute emeritiert kann Jon Mathieu auf die Gründung des Istituto di Storia delle Alpi zurückblicken, auf Forschungs- und Lehrtätigkeit an der ETH, an der Universität Luzern, auf 7 Jahre Mitgliedschaft des Forschungsrats des Schweizerischen Nationalfonds und auf zahlreiche Forschungsbeziehungen im In- und Ausland. Und ich glaube, das Buch, das wir heute vor uns liegen haben, ist genau auch in diesem Netzwerk an Beziehungen, an Expertise und an Neugier entstanden. Jon Mathieu, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Berge sind zweifellos Ihr Ding im doppelten Wortsinn. Ich habe gezählt 9 Bücher und bei 26 Buchkapiteln habe ich aufgehört zu zählen. Hinzu kommen Aufsätze und Vorträge und jetzt ein neues Buch, Mount Sacred, eine kurze Globalgeschichte der heiligen Berge seit 1500. Herr Mathieu, was hat Sie beschäftigt? Was haben Sie sich gefragt? Was hat dazu geführt, dass Sie nicht einfach ein neues, sondern genau dieses Buch über Berge geschrieben haben, das 2023 erschienen ist?
Ja, vielen Dank für diese freundliche Einladung und diese Frage. Ja, also meine Bibliografie über Berge ist natürlich hauptsächlich eine Alterserscheinung, so könnte man es sagen, oder? Und es ist auch zeigt, dass es eine gewisse Pfadabhängigkeit gibt, oder? In der Forschung, also man beginnt mit etwas und ich habe eben meine Lizenziatsarbeit und meine Dissertation schon über mein Bergtal gemacht. Und dann wird man gefragt von anderen und so. Und dann, also ich habe dann eben auch mal eine Globalgeschichte der Berge versucht zu schreiben. Das war mehr so eine Art Koordinatensystem. Das Buch hieß Die dritte Dimension, eine vergleichende Geschichte der Berge in der Neuzeit. Und dort habe ich eigentlich das erste Mal über heilige Berge geschrieben, weil wenn man Wahrnehmung anschaut von Bergen, dann gibt es nicht nur die Aufklärung, sondern weltweit viel verbreiteter sind religiöse Anschauungen. Und das fand ich eigentlich sehr spannend. Und dann kam das Alpine Museum in Bern und die wollten eine Ausstellung über Nordkorea machen. Nordkorea hat einen ganz bestimmten hochheiligen Berg, der heilige Berg der Revolution. Dann habe ich ihnen gesagt, ja, sie sollten auch die ganze asiatische Bergkultur und Wahrnehmung ein bisschen mal zur Einbettung. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich über diesen heiligen Berg ein Essay schreibe. Pektusan heißt er, ganz an der Grenze zu China. Und ich fand das so spannend, wie verschiedene Wahrnehmungen von chinesischer Seite und von koreanischer Seite da, und vor allem auch natürlich als Historiker, dass es alte Quellen gibt, oder? Und man kann da versuchen, wenigstens eine Entangled History zu schreiben, weil man Wahrnehmungsphänomene von verschiedenen Seiten hat und nicht nur europäische. Und dann habe ich gedacht, ja, man könnte das eigentlich erweitern und versuchen, da ein bisschen zu schauen in der Welt verschiedene Berge, die gut dokumentiert sind und die irgendwo interessant sind, und das zu einem kleinen Buch, es ist ja nicht sehr dick, zu gestalten.
Es ist auch sehr lesenswert und jetzt machen Sie mich sofort neugierig. Das klingt, wenn Sie das erzählen, extrem logisch und vor allem sehr einfach. Es klingt logisch, die EuropäerInnen zu dezentrieren, das machen Sie ja auch, diese Berge hier und diese Wahrnehmung, Kultur und so weiter. Und dann sagen Sie, es gibt so viele alte Quellen. Wie haben Sie die denn gelesen? Wie konnten Sie sich Ihr Material erschließen?
Ja, ich kann leider weder Chinesisch noch Koreanisch, muss ich sagen. Aber heutzutage geht viel auf Englisch, oder? Also, und es gibt zum Beispiel chinesische Darstellungen, eine Dissertation über Taishan zum Beispiel, geschrieben von einem amerikanischen, also heute ist er Professor, das war, und auch Koreaner hat es viele in den USA, oder? Mhm. Und die schreiben auf Englisch und versuchen natürlich auch, bringen auch ihre koreanische Geschichte mit hinein. Also das ist schon möglich. Und die Sinologie, also die China erschlossen hat, historiografisch, die ist schon mehr als 150 Jahre alt, und dort gibt es zum Beispiel ein klassisches Werk über den Taishan, das immer noch zitiert wird und immer noch ein großartiges Buch ist und das ich nur in der Universitätsbibliothek Basel gefunden habe seinerzeit, aber auch schon, auch schon eine Zeit lang. Also es gibt da schon verschiedene, aber es ist mir natürlich bewusst, es ist ein bisschen überheblich, überhaupt Entangled History schreiben zu wollen, oder? Weil wirklich dezentrieren können wir uns nicht, oder? Nein. Das ist ja klar, wir sind hier irgendwie in dieser Aufklärungstradition aufgewachsen und haben diese und jene familiäre Beziehungen auch zum Berggebiet, und das werden wir nie los. Aber es ist irgendwie ein Versuch, mit anderen zu reden.
Da machen Sie mich gleich neugierig. Ich habe mir überlegt, was sind Berge? Berge sind enorm unbeweglich, kann man sagen. Sie sind sehr sichtbar, sie sind insofern unübersehbar und unverrückbar. Und ich glaube, das ist Teil davon, dass man sie auch als mächtig wahrnimmt. Und das wiederum geht so ein bisschen über darin, dass Berge vielleicht deshalb auch aufgeladen werden und damit zu Elementen, die Identifikationen erlauben. Als jemand, die sich mit dem Gotthard beschäftigt hat, weiß ich, dass so ein Berg natürlich einerseits ein Hindernis auch sein kann oder ein strategischer Punkt, wenn er dann durchlässig wird. Und all das kommt ja zusammen. Sie haben hier mit diesen Bergen zu tun. Sie haben gesagt, Heimat, was sind Berge für Sie?
Also für mich persönlich.
Für ja, Sie als ja, Wissenschaftler komm, und für Sie als...
Ja, ich komme ursprünglich auch aus einer Engadiner-Familie und da sind natürlich Bergbauern unterwegs und da geht man heuen, oder? Und so weiter. Und dann habe ich mit Erstaunen gesehen, dass es Leute gibt, die auf die Berge klettern und Alpinismus betreiben. Und das ist natürlich eine sehr wichtige Kraft heutzutage. Das machen sehr viele. Ja, und dann hat sich das mit der Zeit erweitert. Aber dieses Buch hier ist nicht eigentlich eine Philosophie der Berge. Es gibt es natürlich sehr viele, die das getan haben, sondern es versucht sehr spezifisch zu zeigen, in gewissen Kulturen und Momenten wird das und das der Umwelt herausgenommen. Und es muss nicht notwendigerweise die Berge sein. Also was mich zum Beispiel ein wichtiger Antrieb, dieses Buch zu schreiben, ist, diese Nichtbeachtung der Berge im Christentum, also in unserer religiösen Wahrnehmung, wo eigentlich die Natur fast systematisch ausgeklammert ist. Und das habe ich eigentlich erst erfahren dann oder wahrgenommen deutlicher, als ich das verglich mit anderen, zum Beispiel mit dem tibetischen Buddhismus und so weiter, wo die religiöse Energie in einem sehr großen Maß in bestimmte Berge investiert wird. Man spricht so von Empowerment of Landscape und so. Also diese Identifikation und diese Kraft, die da hin und her geht. Und im Christentum ist das nicht so. Also es ist keine Wertzuschreibung. Es ist einfach eine Feststellung. Und dann geht man zurück und als Historiker versucht man das halt natürlich irgendwie einzuordnen. Sieht dann, dass das Christentum eben schon eine urbane Religion ist und aus in ganz bestimmten Momenten entstanden und eigentlich eine sehr schräge Geschichte hat, oder? Als eine subversive Sekte, die da plötzlich an die Macht kommt, oder? Und so und eben eine bestimmte Dogmatik hat. Und wenn man sieht, und ich habe eigentlich auch methodisch schon am Anfang wenigstens einen nominalistischen Ansatz gemacht, also gefragt, was heißt heilig, also beziehungsweise was sagen die Leute, dass es heilig sei, diesen Sprachgebrauch einfach verfolgt und dann sieht man einfach, dass das im Christentum ist, alles Interne sozusagen ist heilig oder es ist die Heilige Schrift, es sind die Heiligen und so weiter, ist das Heilige Konzil von Trent, es ist und so die Heilige Kirche, aber außen, die Außenwahrnehmung ist eigentlich sehr beschränkt. Ich sage nicht, dass sie nicht existiert, aber sie ist sehr beschränkt im Vergleich mit anderen. Und diese Eigenheit wird eigentlich nur deutlich, wenigstens für mich war das so eine Lernerfahrung, dass wenn man das den Vergleich wirklich auch konkret macht. Mhm, so hat das Buch eigentlich auch angefangen. Ich habe angefangen zuerst, weil ich gedacht habe, die Leute wissen ohnehin nicht mehr, was das Christentum ist. Da muss man irgendwie diese tridentinische Eidesformel bringen, und da gibt es Dreieinigkeit und so weiter. Und dann habe ich das gegenübergestellt einer tibetischen Wahrnehmung. Ja. Eigentlich die ich entnommen habe, einem Buch, das ein Lieblingsbuch von mir ist, von Tony Huber, ein großartiger Tibetologe an der FU in Berlin. Ich glaube, er ist auch emeritiert jetzt. Und er hat das wirklich sehr, sehr genau. Der kann dann wirklich Tibetisch lesen, oder? Und das finde ich dann auch sehr, sehr faszinierend.
Ich nehme einerseits etwas mit, was mir selber so wichtig ist, dass einfach Dialog in der Wissenschaft zentral ist. Und das klingt banal, aber steht dem entgegen, dass man so alleine ein geniales Werk schafft, sondern man ist immer angewiesen und im Austausch mit anderen. Das ist quasi eine schöne Fußnote zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und ich habe mich beim Zuhören gefragt, vielleicht hat das ja auch mit Ihrer Zeitwahl zu tun. Sie sagen 1500, ich muss ins Christentum, Sie nehmen 1500, also nicht 1517 oder 1600. Mögen Sie vielleicht zu dieser Jahreszahl oder zu dieser zeitlichen Einordnung etwas sagen?
Ja, das ist natürlich eine Art Chiffre, oder? 1500 sind, das ist auch eine gerade Zahl, 500 Jahre oder ein bisschen mehr jetzt. Ja, ich habe eben über die frühe Neuzeit gearbeitet lange und es ist mir nicht unvertraut, oder? Und ich glaube, das spielt schon eine große Rolle, dass man eine gewisse historische Erfahrung hat. Und dann ist auch die ganze Frage des Kolonialismus, oder? Die spielt eigentlich in vielen Geschichten eine Rolle. Man sieht eigentlich diese unglaubliche, besonders wenn man dann ausgewählte Berge auf verschiedenen Kontinenten nimmt, Australien, Asien, Amerika und so weiter, da sieht man diese unglaubliche Erscheinung des Kolonialismus, die, mit der wir aufgewachsen sind und die uns noch vor 50 Jahren irgendwie so fast natürlich vorkam, und plötzlich sieht sie so schräg aus, oder? Und dann sieht man, wie sich das entfaltet im Berggebiet. Also jetzt zum Beispiel den Pektusan, den habe ich schon erwähnt, oder? Das ist wirklich ein Produkt des Kolonialismus, könnte man sagen, oder? Die japanische Besetzung von Korea war ein totales Trauma und die haben dann ihre buddhistischen Geschichten über bestimmte Berge genommen als eine Art Nationalsymbol und dann wurde es unglaublich aufgeladen und dann kam noch der Zweite Weltkrieg und die Spaltung von Korea und die Kim Family, die ja eine kommunistische Dynastie darstellt, oder? Die hat das dann wieder zu politischen Zwecken gebraucht und hat dann noch die Revolution darüber geschoben. Aber ohne diese Basis dieser asiatischen Bergkultur wäre das gar nicht möglich gewesen.
Also da sind Sie jetzt auch ganz weit von 1500 bis zum Kolonialismus heute gegangen und das ist enorm spannend.
Sie sagen also der Kolonialismus beginnt irgendwann, natürlich kann man sagen, beginnt viel früher und es gibt verschiedenste Formen oder so, aber die sogenannte Entdeckung Amerikas ist für uns irgendwie Common Sense, oder?
Da geht es ja auch um diese Globalgeschichte. Ich komme noch mal darauf zurück, inwiefern, würden Sie jetzt sagen, dadurch, dass ich eine Globalgeschichte geschrieben habe, konnte ich Dinge sichtbar machen, die ich sonst vielleicht nicht sichtbar gemacht hätte? Oder anders gefragt, was zeigt uns eine Globalgeschichte der Berge? Also ich gehe schnell noch mal ins Inhaltsverzeichnis, damit unsere ZuhörerInnen auch ein bisschen ein Panorama bekommen der Berge, um die es hier geht. Wir haben den Mount Kailash, wir haben den Taishan, da sind wir dann in China, wir haben den Pektusan, wenn ich das richtig sage. Vielleicht überlasse ich Ihnen die Aussprache.
Ja, Korea, China, ja.
Genau. Dann die europäischen Berge mit den christlichen Kreuzen, über die wir heute aber nicht sprechen werden. Die Mount Rushmore, die amerikanischen Berge, dann Kilimandscharo, Ostafrika, Australien, der Uluru, der Ayers Rock, Das ist eine große geografische Spannweite. 1500 bis heute ist eine große zeitliche Spannweite. Und Sie schreiben jetzt in diesem Rahmen diese Globalgeschichte der Berge, der heiligen Berge. Was zeigt sie uns?
Ja, also was ich hervorheben wollte eigentlich ist, und das habe ich am Anfang deklariert und am Schluss eigentlich nicht widerrufen, oder? Sagt mir so, oder? Ist eigentlich, was mich fasziniert hat, ist diese Diversität der Berge. Also, und heilige Berge ist eben so eine generelle Kategorie wie Kolonialismus ja auch, oder? Kolonialismus war auch überall anders. Und heilige Berge eben auch überall anders. Und das irgendwo ist es auch eine Erweiterung dieses Spektrums, das wir in Europa haben, mit Sprechen über die Berge und Behandlung von Bergen. Alpinismus zum Beispiel aus einer europäischen, also Erfindung stimmt nicht, aber es hat sich wirklich von hierher entwickelt. Also in den Anden waren sie natürlich schon lange auf 6000 Meter vorher. Das ist keine Exklusivität, aber organisatorisch hat es sich von hierher entwickelt. Und ich denke, es gibt dann eigentlich irgendwie so eine Blickerweiterung über, wie man Umwelt wahrnehmen kann. Und ich denke schon, dass Umweltwahrnehmung ist eigentlich ein großes Thema, auch für Historiker, und ist eigentlich nicht so stark entwickelt, finde ich jetzt. Besonders auch im globalen, wenn man in der globalen Literatur, es gibt schon einige Bücher, die das versucht haben. Und da finde ich, ist das doch eine Bereicherung. Und ich denke, da Wahrnehmungsgeschichte ist eigentlich schwierig, weil es eben diese Komplexität von Kultur hat, wo jeder, jede sich einmischen darf, oder? Und etwas anderes sagt. Alle haben verschiedene Augen und Ohren. Und das ein bisschen zu charakterisieren, deshalb schien es mir auch nicht so eine schlechte Idee, diese Site-Visits zu machen bei verschiedenen Bergen, oder? Weil es kommt dann nicht so global daher, und damit meine ich pauschal vor allem, oder? Mhm. Sondern es ist überall anders. Es gibt natürlich einen tibetischen Buddhismus und so weiter. Es gibt viele andere. Der westliche Buddhismus ist dann wieder anders. Und es gibt natürlich auch verschiedenste Formen von Christentum, orthodox, katholisch, protestantisch, und das ist nur eine sehr grobe Gliederung. Und dann gibt es dieses Phänomen der Greening of Religion, also wo alle diese Religionen ökologische Anliegen aufnehmen. Und das war besonders eigentlich für dieses Thema eine wichtige Erscheinung, weil im Zuge dieser Entwicklung hat sich eigentlich die Literatur sehr stark verstärkt. Also das wichtigste Buch, Vorgängerbuch, sage ich jetzt mal, ist von Edwin Birnbaum. Das heißt Sacred Mountains of the World. Das ist 1990 erschienen zum ersten Mal. Und das ist wirklich in diesem, wie soll ich sagen, in diesem Duktus der Ökologie und der Religionsgewicht, Greening of Religion, erschienen. Nicht ganz zufällig im Westen der USA, oder wo sich der Buddhismus ausbreitet, aus Berkeley eigentlich. Und mein Buch ist auch ein bisschen ein Kontrapunkt zu diesem Buch, weil ich finde, sind nicht alle Berge heilig, oder? Und das ist eigentlich so die Generalthese. Es lässt sich aber wenig gut verkaufen, leider.
Also heute auf jeden Fall. Ich würde gerne noch auf einen einzelnen Berg oder so noch zu sprechen kommen und das sicher aufnehmen für den Schluss mit der Ökologie und der Frage, was jetzt. Aber bevor ich dorthin komme, mich interessieren methodische, historiografische Fragen. Und ich finde das sehr geschickt, wie Sie das machen. Sie sprechen von Site-Visits und Sie sind ja der Besucher. Sie sind der, der dort überall hingeht, mit dem zusammen ich lesend gehe, der dann auch diese Verknüpfungen erzeugt. Mich würde interessieren, methodisch betrachtet, beim Schreiben, geben Sie uns doch ein bisschen Einblick in Ihre Überlegungen, vielleicht auch Schwierigkeiten oder Glücksmomente auf der methodischen Ebene bei diesem Experiment vielleicht, bei dieser Reise vielleicht, aber auch bei diesem Unterfangen. Sie wollen ja etwas.
Ja, ich glaube, die wichtigste methodische Leitlinie war eigentlich kein Inventar zu schreiben, weil es gibt schon Bücher, die heiligsten Berge der Welt und so weiter, und da kommt so listenförmig, praktisch kommt das daher. Oder weil es auch ein populäres Thema ist, gibt es Fotobände und so, und das sieht natürlich gut aus, weil Berglandschaften sind irgendwo malerisch oder interessant, wenigstens optisch, Sie haben das ja schon angedeutet. Und ich glaube eben, genau so kann man es bei diesem Thema der Heiligkeit nicht machen, weil Heiligkeit ein Diskurs ist von verschiedenen Leuten, die sind zuerst eigentlich lokal oder regional und dann mischen sich auch andere ein, wie zum Beispiel bei Kailash, wo plötzlich der Westen sehr stark interveniert, wo die Briten kommen und ihre Interessen haben. Oder wo der Staat, also Lhasa, dieser monastische Staat, theokratisches Tibet, oder, plötzlich kommt und es nicht nur ein paar Eremiten sind, die da ihre Meditationen machen. Und ich denke, diesen ganzen Kontext muss man irgendwo im Auge behalten, sonst kann man das nicht machen. Und eigentlich finde ich Listen von Heiligsprechungen uninteressant. Also das sind ja eigentlich wie wenn man die Listen der Heiligen, der
Ja,
katholischen
genau.
Heiliggesprochen durchliest, einfach so als Liste, sind sie uninteressant. Wenn man aber irgendwo eine Heiligenvita sieht oder sich darin vertieft, kann das sehr interessant sein, oder? Also das war die wichtigste Entscheidung. Und das hebt es eigentlich, finde ich, auch ein bisschen ab von der bestehenden Literatur, die doch eigentlich sehr leichtfüßig und schnell von einem Punkt zum anderen spricht. Und ich habe wenigstens 10 Seiten und so weiter jeweils. Am
Also Sie
Anfang habe ich einfach
bringen,
gesagt, wo diese Berge sind, oder?
ja genau, und das ist auch wichtig, weil so groß und so wichtig sie sind. Ich muss gestehen, ich wusste, also ich kannte die jetzt nicht unbedingt. Und daher war das auch, ist das wichtig. Sie müssen ja uns mitnehmen auf ihre Reise. Ich greife das auf am Beispiel vom Mount Kailash vielleicht gleich. Das ist ein Berg im Transhimalaya im Westen Tibets und sie zeigen, wie dieser Berg zu einem Symbol geworden ist. Sie zeigen auch, wie das Reden über Berge wie eine Art Spiegel ist gesellschaftlicher Bedürfnisse. Und mit ihrem Anspruch, eine Globalgeschichte zu schreiben und ihrer Forschungserfahrung auch, wie sie Zeiten und Orte miteinander verschränken, verschränken sie oder zeigen sie hier ja auch mehrere Verschränkungen. Auf der einen Seite eine zwischen Glauben und Wissen. Das ist auch der Titel Ihres zweiten Kapitels, Eine Welt zwischen Glauben und Wissen. Das ist so eine Verschränkung, die ich hier sehe an diesem Berg. Und gleichzeitig kommen hier europäische Neugier zusammen. Es kommt tibetische Kultur und Spiritualität und eben auch diese kolonisatorische Politik. Mögen Sie uns vielleicht noch etwas über diesen Aspekt von Mount Kailash erzählen, einerseits, wie sie vorgegangen sind, um das herauszuschälen, und andererseits, was sie herausgefunden haben.
Ich habe, glaube ich, mehr betont als die bestehende Literatur, dass er in der westlichen Literatur eine unglaubliche Karriere gemacht hat. Weil in den frühen Beschreibungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es ja schon eine Art globale Gebirgsgeografie. Es gibt einige Werke, die erwähnen auch heilige Berge, aber der Kailash kommt nicht vor. Und dann gegen Ende des 20. Jahrhunderts ist es eigentlich durchwegs immer der heiligste Berg der Welt, oder? Und das ist ja irgendwie eine Entwicklung, die vor allem auch vom Westen her geht. Es sind auch Schweizer Geologen dabei. Thron der Götter, schreiben sie ein Buch, das eigentlich über ihre geologische Exkursion ist und das eigentlich gar nicht so viel über Religion schreibt, sondern sehr viel über was sie geologisch betreiben. Die verkleiden sich natürlich als Mönche und so weiter und haben ihren Geologiehammer im Mantel versteckt, weil es ist nicht gut, auf Felsen herumzuhämmern. Das haben die Einheimischen nicht sehr gern und so, weil die finden, das könne spirituelle Kräfte stören. Und dann gibt es irgendwie wie eine kumulative Entwicklung und das spielt dann hauptsächlich auch diese Welteroberung oder diese Expansion des Buddhismus eine Rolle. Also das habe ich eigentlich mehr betont und versucht herauszuarbeiten. Deshalb habe ich auch ziemlich lange geschrieben über das Buch Weiße Wolken, über, wie heißt es? Es ist ein deutscher Buddhist, der in Indien gewohnt hat, und er hieß Ernst Lothar Hoffmann und nannte sich Lama Anakarika Govinda, wenn ich den Namen jetzt richtig sage, und hat dann wirklich sehr sich vertieft in den Buddhismus und hat dann diesen Berg sehr stark gefördert. Und das wurde eigentlich der größte Bestseller, wenn man schaut, die Verbreitung. Und dieses Buch ist eigentlich interessant, oder? Weil es also ist fast auch extrem, wenn man es liest, oder? Der schreibt so: Berge sind kosmische Gefäße und so weiter, sie wachsen und sterben und so weiter. Also eine Redeweise, die uns nicht sehr geläufig ist, aber viele Leute hat das offenbar angesprochen, und das hat natürlich dann diese Wallfahrten und so. Und wenn sie heute ein Trekking ein Programm durchschauen, Katalog, dann können Sie eben diese Kailash-Trackings können Sie leicht buchen. Vielleicht jetzt mit der neuen Weltlage ist es ein bisschen schwieriger als vor 20 Jahren noch. Aber es war ein riesiger Zuwachs an westlichen Touristen, die dann diese Bergumrundungen um den Kailash machen und so weiter. Also das schien mir eigentlich ein wichtiger Punkt. Das war jetzt die westliche Seite, oder? Aber was ich interessant finde am Kailash ist eben, dass wir auch Beschreibungen haben, intern von, ich beginne gerade mit einer Beschreibung eines Mönchs von 1896, glaube ich, der beschreibt die Wahrnehmung von verschiedenen Glaubensgruppen. Das fand ich besonders interessant, weil das ist wirklich eine indigene Stimme, und die da sieht, wie der Berg von verschiedenen Gruppen verschieden angeschaut wird. Sicher auch irgendwo beeinflusst vom englischen Imperialismus und so, von dieser Bedrohungslage. Also dieser Tibet war bedroht von den Engländern, das ist ganz klar. Also sie sind auch interveniert und so. Aber es ist doch eine einheimische Stimme. Und diese Vielfalt der Stimmen, das fand ich faszinierend.
Und zeigt ja auch die wechselseitige Durchlässigkeit. Sie sagen, das Christentum, haben Sie am Anfang gesagt, das Christentum war eigentlich nicht so auf die Berge ausgerichtet. Und abschließend möchte ich auf den Punkt nochmal eingehen. Aber das Christentum war nicht so nach außen, sondern es bezog sich auf Menschen und Gemeinschaften in verschiedenster Art und Weise. Aber doch ist es offensichtlich in dieser Kultur möglich, dass dann eben Berge als kosmische Gefäße beschrieben werden und zu Sehnsuchtsorten werden können. Das heißt, es gibt so eine Art Gemengelage, wo etwas von diesen anderen Kulturen, wenn man die überhaupt so homogen annehmen kann, sich hier sehr wohl einen Platz schaffen kann. Gegen Ende des Buches, da erweitern Sie das mit dem Glauben und Wissen im Hinblick auf den Bezug zwischen Religion und Ökologie, und Sie fragen nach der Zukunft der heiligen Berge. Sie haben einen sehr spannenden Schlusssatz, den Sie uns hier anbieten. Und zwar geht es dabei eigentlich um Diversität oder eben nicht. Sie schreiben hier: Die Geschichte der heiligen Berge war stark von Diversität geprägt. In der Mitte und am Ende des 21. Jahrhunderts könnte sie weiterhin von erheblicher Bedeutung sein. Eine solche Vermutung dürfte auch den Gläubigen gelegen kommen. Viele von ihnen sehen ihre Heiligtümer gern als Unikate und nicht, wie es in Fernost heißt, als Mountains beyond Mountains. Es gibt zwar Berge jenseits der Berge, aber nur einer und wenige berühren uns. Und dann enden sie: Wäre es besser, wenn sie sich nächstens alle gleichen würden? Und ich würde Sie fragen, ich möchte gerne von Ihnen wissen, wie sehen Sie die Zukunft der Heiligen Berge? Was wollten Sie vielleicht auch damit? Also das ist ja ein starker Satz am Schluss. Und vielleicht haben Sie noch einen Satz dazu, welche Rolle dann die Geschichtsschreibung in dieser Zukunft spielen könnte.
Also dieser letzte Satz wurde von meiner englischen Herausgeberin kritisiert. Sie sagt, der sei unverständlich und so. Und ich sagte, ja, am Schluss, der letzte Satz darf ja ein bisschen unverständlich sein. Nein, es ist natürlich irgendwo ein Widerhaken, den man gerne anfügt am Schluss eines Buchs. Oder es wäre ja eine Vorstellung, dass das Buch geht um diese Diversität. Und es könnte ja sein, dass die Globalisierung einfach zu einer eben Einebnung und Homogenisierung. Das ist ja eine weit verbreitete Feststellung. Am Schluss sprechen wir nur noch Englisch und alle die gleiche Sprache und so. Etwas, was sich nicht so richtig realisiert hat, aber das ist irgendwo eine vage Vorstellung. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man über die Zukunft der Heiligen Berge nachdenken kann in einer postsäkularen oder post-Postgesellschaft, dann muss man die Gegebenheiten vor Ort genau anschauen. Mhm. Weil es gibt einige dieser Heiligen Berge, sie sind wirklich sehr stark ritualisiert, institutionalisiert. Dort kann man eben von einer gewissen folgerichtigen Entwicklung weitergehen. Andere hingegen sind irgendwo diffus und nicht eigentlich. Also in Black Hills zum Beispiel weiß ich nicht, wie das weitergeht. Das kommt sehr stark darauf an, wie sich die Lakota-Indianer weiterentwickeln und wie dieses Verhältnis zu dieser USA, wo man ohnehin nicht weiß, was genau los ist und so weiter, wie sich das weiterentwickelt. Und ich denke bei anderen Bergen auch. Deshalb habe ich diesen Schluss gesetzt. Und wie wir dann die Geschichte dieser Berge in 100 Jahren das kann ich Ihnen nicht sagen.
Nein,
ich
da
kann
werden wir beide nicht dabei sein.
Mit Keynes nur sagen, in the long run we are all dead.
Das ist ein schöner Schluss. Ich hätte natürlich noch ganz viel mehr fragen wollen. Dafür haben wir die Zeit nicht, aber das können ja alle, die zuhören, selber nachlesen in Mount Sacred, eine kurze Globalgeschichte der Heiligen Berge seit 1500. Jean-Mathieu, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen auch.